Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Birgit Rohwange blickt auf eine 40-jährige Karriere im Fernsehen zurück. Sie hat Extremes ausprobiert, mit Apnoe-Tauchen bis zu Schlittenhunderennen, und sie schreibt sehr persönlich in Ungeschminkt. Birgit Rohwange, herzlich willkommen.
Dankeschön, ich freue mich sehr.
Ich glaube, sie muss man gar nicht wirklich vorstellen. Ihr Gesicht ist so bekannt, seit 40 Jahren im deutschen Fernsehen und im vergangenen Jahr dann der große Abschied.
Ja.
Und wenn man so lange in diesem Fernsehbusiness unterwegs war, fehlt Ihnen da jetzt was im Alltag? Merken Sie das?
Nein, eigentlich nicht. Ich fühle eigentlich eine große Erleichterung. Ich wollte das auch unbedingt selber entscheiden nach 25 Jahren. Am Anfang war das ein komisches Gefühl, dass ich montags dann dachte, oh, muss ich jetzt nicht in den Sender? Aber ich habe mich dann relativ schnell dran gewöhnt und ich genieße jetzt wirklich meine dazu gewonnene Freiheit sehr, dass ich nicht mehr in diesem wöchentlichen Rhythmus bin. Und ich denke, so nach 40 Jahren habe ich mir auch ein bisschen mehr Freizeit verdient. Meine Prioritäten liegen jetzt woanders. Aber ich hatte eine tolle Fernsehkarriere, eine tolle Zeit bei RTL. Und wenn es am schönsten ist, soll man gehen.
Ja, Sie beschreiben auch diesen Abschied von RTL, die letzte Sendung in Ihrem Buch Ungeschminkt. Die Sendung wurde dann nämlich, das war eine sogenannte Live-on-Tape-Aufzeichnung, und die wurde dann mittendrin unterbrochen. Was passierte an dieser Stelle?
Oh, ja, die wurde mittendrin unterbrochen und dann kamen alle meine Kollegen. Also da hatte ich wirklich Pipi in den Augen. Und haben mich dann überrascht und ich bekam dann Blumen geschenkt und Ansprachen und einen ganz tollen Abschiedsfilm habe ich geschenkt bekommen. Und ja, da kamen mir fast die Tränen. Das war schon sehr berührend, vor allen Dingen, weil ich auch mit vielen, nicht mit vielen, aber mit einigen, habe ich diese 25 Jahre verbracht, die mit mir auch vor 25 Jahren angefangen haben. Und das war schon sehr berührend und ist mir nahegegangen.
Und Sie haben sich dann hingesetzt und ein Buch geschrieben, Ungeschminkt. Und da offenbaren Sie auch sehr viel Persönliches. Da geht es um Krisen, um Trennungen. Ein Thema, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, Frauen und das Finanzielle, werden wir auch später noch drauf eingehen. Haben Sie sich während Ihrer Moderationszeit ganz bewusst mit Ihren persönlichen Themen zurückgehalten?
Ich hatte eine Sendung extra, da habe ich ja meistens die Beiträge anmoderiert. Ich war auch selber als Reporterin mal unterwegs, aber das war jetzt nicht die Regel. Also da konnte ich so meine Persönlichkeit natürlich nicht so zeigen. Im Lauf meiner Karriere bei RTL hatte ich andere Sendungen, wo ich meine Persönlichkeit mehr zeigen konnte. Live die Lust zu leben, live total verrückt oder dumm gelaufen, was ich jahrelang mit Hans Meiser gemacht habe. Aber in der Sendung extra, das ist ein Reportageformat mit langen Beiträgen. Und da ist man eigentlich als Magazinmoderatorin fast wie eine Nachrichtensprecherin, sage ich mal. Also da weiß man gar nicht, wer ist denn der Mensch dahinter.
Und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, dass es ganz oft im Grunde eine ganz neue Begegnung gibt, wenn man sie dann persönlich trifft, weil Sie eine sehr humorvolle Seite haben. Und in Ihrem Buch stellt man auch fest, Sie sind auch manchmal derb.
Ja, das bin ich ganz gerne mal. Das kann ich auch ganz gut sein. Und ich glaube, so das Image, was ich dann so hatte, so die Dame oder ich bin überhaupt keine Dame, 0, 0, 0. Oder halt dieses ganz Seriöse, dass die Leute machen sich dann ein Bild, den man aber in Wahrheit gar nicht entspricht.
Sie beschreiben ganz viele Situationen aus Ihrem Leben in Ungeschminkt. Zum Beispiel einen Trip mit Freundinnen nach Istanbul und da sind Sie im Hammam. Oder Sie stehen mit einem Dildo auf der Fifth Avenue in New York. Oder Sie sitzen in der Sauna und DJ Ötzi kommt rein.
Ja,
und Sie beschreiben das alles mit sehr viel Humor. Gab es denn im Rückblick...
Das ist auch genauso alles passiert.
Gab es im Rückblick eine Situation, wo Sie sagen, also, ja, wenn ich dran denke, das war jetzt wirklich die unangenehmste?
Ach, ich bin da eigentlich relativ schmerzfrei. Also am unangenehmsten empfand ich in der Sauna, als dann DJ Ötzi neben mir saß, weil ich auch so aufgewachsen bin, so ein bisschen genannt. Und ich habe mich dann überreden lassen, in die Sauna zu gehen. Und man sagte mir, ja, dienstags ist da nichts los, da musst du aber unbedingt rein, das ist so toll. Und dann habe ich das gemacht. Und dann, ja, da kam DJ Ötzi da rein mit seinen Freunden oder keine Ahnung. Und da habe ich mich, ja, da war ich so genannt.
Ne? Und dummerweise erkannte der sie auch noch.
Ja, und ich habe ihn dann auch erkannt. Und es war wirklich lustig. Und dann habe ich aber zum Schluss gedacht, warum mache ich mir da eigentlich so einen Stress? Ist doch ganz normal, meine Güte. Aber wenn man so aufgewachsen ist, ne, auch mit so einem Schamgefühl, dann hat man damit ein Problem.
Ja, Sie sind im Sauerland aufgewachsen, in einem kleinen Ort in Neden, 500 Einwohnergemeinde, in der Nähe von Brilon. Sind Sie so ein echter Sauerländer Sturkopf? Ich darf das sagen, ich bin auch in Brilon geboren.
Ehrlich jetzt? Nee, das gibt's ja nicht. Also ein Sturkopf? Nein, bin ich nicht, würde ich nicht sagen. Also die Sauerländer haben ja den Ruf, ein bisschen so zu sein, ne? Ich glaube, mit Sauerländern kann man auch nicht so schnell Freundschaften schließen. Aber wenn, dann sind sie wirklich fürs Leben. Die sind halt nicht so oberflächlich.
Die sind erstmal auch sehr zurückhaltend. Also was von diesen typischen Eigenschaften, die man den Sauerländern zuschreibt, trifft denn auf sie zu?
Ich glaube mittlerweile keine mehr, weil ich bin so früh weggegangen. Mit 19 bin ich nach Köln gegangen und Köln ist ja ganz anders. Die Kölner sind offen, die sind tolerant, die sind lustig. Also man geht in Köln in eine Kneipe und hat sofort einen Freund gefunden.
Und ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ja, und im Sauerland, so wie ich aufgewachsen bin, das war ja die 50er, 60er Jahre. Ich bin ja 1958 geboren, in den 60er Jahren groß geworden. Das war ja so eine Zeit, so sehr prüde und ich bin sehr fromm erzogen worden. Die Kirche, diese Obrigkeitsgläubigkeit und auch wir, unsere Generation, also meine Generation wurde ja so erzogen zur Bescheidenheit. Wir sind groß geworden mit diesen Glaubenssätzen. Nimm dich nicht so wichtig. Wer hat denn auf dich gewartet? Nimm dich mal zurück, sei mal bescheiden. Und diese Dinge, und das muss man einfach irgendwann wirklich aus dem Kopf kriegen, weil man wird so gedeckelt, so klein gehalten. Das ist nicht gut fürs Selbstbewusstsein.
Sie schreiben das dann ja auch. Ich glaube, Ihre Großmutter hatte das immer, diesen Spruch, Bescheidenheit ist eine Zier.
Doch weiter kommst du ohne ihr. Da war meine Oma, wir sagen ja Oma, da war die schon sehr weit. Aber meine Eltern waren auch immer so, sich zurückzunehmen, was die Leute sagen, wie man aussieht und jeden Sonntag in die Kirche. Meine Eltern waren gar nicht so fromm, aber damit die Leute auch sehen, dass man in die Kirche geht. Das hat mich immer schon aufgeregt früher.
So ist das auf dem Dorf, da wird dann ganz viel geredet. Wie ist denn dieser Wunsch entstanden? Der war ja ganz früh bei Ihnen zu sagen, nee, ich möchte da raus. Und Sie haben ganz früh gesagt, ich möchte zum Fernsehen.
Ja, ich glaube, dass ich da raus wollte. Ich glaube, das ist so auch unsere Generation. Ich habe so viel gelesen in der letzten Zeit. Dieses Thema kam hoch über Kriegskinder und Kriegsenkel. Und ich bin ein Kind von Kriegskindern. Und die sind so alle, fast alle traumatisiert, die im Krieg Kinder waren. Und auch meine Eltern, die haben viele schlimme Sachen erlebt. Meine Mutter hat Bombenangriffe erlebt und Hunger und all diese Sachen. Und dadurch hat diese Generation so viele Ängste und die übertragen sie weiter auf uns.
Deswegen, und es geht auch in die weiteren Generationen.
Es geht auch in die weiteren Generationen. Und wir wollten weg. Wir wollten weg. Das ist anders als heute. Also ich habe auch einen Sohn, der ist 20. Der lebt jetzt in England. Aber diese Generation, die bleibt ja lange zu Hause bei ihren Eltern. Und das hängt alles damit zusammen. Und ja, ich wollte einfach weg, weil ich in meinem Dorf keine Chancen gesehen habe. Ich habe dann eine Lehre gemacht zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin, wurde dazu verdonnert und habe immer davon geträumt, beim Fernsehen zu arbeiten.
Gab es den Spruch wahrscheinlich, Kind, lern erstmal was Handfestes, bevor du dann was anderes machst.
Anständiges, genau. Wer hat dir die Flausen in den Kopf gesetzt, wer hat denn auf dich gewartet?
Die Welt ist klein, haben wir gerade eben festgestellt.
Das ist sie.
Kommen beide aus dem Sauerland und hatten tatsächlich den gleichen Deutschlehrer.
Ist das nicht witzig?
Ja, welche Erinnerung. Wir müssen das Thema kurz aufgreifen und hoffen, wir langweilen Sie nicht damit. Aber Lehrer können ja auch so prägend sein. Wie war das bei Ihnen, bei Herrn Schmücker?
Herr Schmücker, ja, ich kann mich erinnern, das war ein junger Lehrer. Als ich damals bei den Schwestern der christlichen Liebe auf der Marienschule in Brilon war, und ich war verliebt in Herrn Schmücker. Das war meine erste Liebe. Ich habe dann da gesessen und in mein Heft geschrieben, dass ich verliebt bin in Herrn Schmücker. Es hat aber nicht lange angehalten, weil Herr Schmücker hat mich dann irgendwie in die Ecke gesetzt oder was weiß ich, da fand ich ihn doof. Und dann habe ich reingeschrieben, jetzt bin ich nicht mehr verliebt in Herrn Schmücker. Das war ein ganz junger Typ und wir wurden ja so von Nonnen erzogen und unterrichtet und das war wirklich eine Abwechslung. Aber ansonsten habe ich eine gute Erinnerung an ihn. Er war ein guter Lehrer, ich habe viel gelernt und ja, er war eine coole Socke. Ich habe ihn dann später auch noch ein paar Mal getroffen. Einmal in einer Sendung Klassentreffen beim WDR. Da haben die ihn hervorgeholt. Das war eine Überraschung. Und ich habe auch mit versteckter Kamera für meine Sendung Live total verrückt damals mit ihm gedreht.
Was
also ich habe gute Erinnerungen. Und ich habe er war ja am
Benediktinergymnasium, genau, in Meschede anschließend, ja.
Genau, und da hat er mich einmal geholt und da war ich junge Fernsehansagerin, da durfte ich dann Autogramme geben und ein bisschen von meinem Job erzählen. Daran kann ich mich noch erinnern.
Und Sie schreiben in Ihrem Buch aber auch, dass Mentoren für Sie immer sehr wichtig gewesen sind, auch unterschiedliche Generationen. Was haben Sie daraus mitnehmen können?
Ich glaube, das ist generell wichtig für junge Leute, sich einen Mentor zu suchen, jemand, zu dem man aufblickt, wo man was lernen kann. Also ich hatte das Glück, als ganz junges Mädchen, als ich mit 18, 19 nach Köln kam, ich Landei, das war für mich wirklich die ganz große Welt. Da hatte ich eine Chefin, die war 33 Jahre älter als ich, die hat mich ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, die Anna Alte. Sie ist vor kurzem gestorben mit 95 Jahren. Daraus hat sich eine jahrzehntelange Freundschaft entwickelt und die hat mir viel beigebracht. Die hat mich in den Hintern getreten und hat gesagt, du schaffst das und du machst das jetzt, wenn ich so Angebote bekam. Es war wirklich eine ganz tolle Frau, von der ich ganz, ganz viel gelernt habe. Und dann später auch die Petra Schürmann, mit der habe ich viel auf Messen gearbeitet und von der habe ich mir viel abgeschaut. Und die sagte immer, ab 40 ist man für sein Gesicht selber verantwortlich. Da sieht man Neid und Missgunst. Und die mochte ich sehr, sehr gerne. Und es war so eine Frauenfrau. Keine stutenbissige, keine neidische. Ja, sie ist auch leider schon lange verstorben, aber an die habe ich sehr gute Erinnerungen.
Aber da merkt man, dass das auch helfen kann durch schwierige Zeiten. Und Sie schreiben ja auch über die Entbehrungen. Darüber wollten wir sprechen. Gerade als Sie ankamen nach Köln und erstmal ein kleines Zimmer hatten, können Sie uns da mal mit hinnehmen in diese Situation?
Ja, also ich hatte ein winziges Zimmer. Ich glaube, das war 12 Quadratmeter. Dann ein Waschbecken, da kam aber nur kaltes Wasser raus. Es gab keinen Fernseher, kein Radio, kein Telefon. Telefone gab es damals ja kaum. Ich musste dann also immer in die Telefonzelle gehen, wenn ich jemanden anrufen wollte. Und die war meistens kaputt oder die war dauerbesetzt. Aber ich habe das gar nicht so empfunden. Ich hatte meine Freiheit. Ich bin mit ganz wenig Geld ausgekommen. Ich habe das nicht als schlimm empfunden. Und von da an ging es auch stetig aufwärts. Ich habe mich dann im Hallenbad geduscht, weil da war auch keine Dusche, die war unten im Keller. Da traute man sich nicht hin, weil da viele Obdachlose waren. Und das Klo musste man sich mit mehreren teilen. Das war eine Etage tiefer. Nebenan war ein Puff, eine Privatsauna. Und die klingelten dann ab und zu bei uns. Und ich habe immer gedacht, was wollen die? Machten dann Angebote. Ich war ja so naiv, ich war 19. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe gedacht, das wäre eine richtige Sauna, was sich dahinter verbarg.
In dem Fall war Ahnungslosigkeit vielleicht auch ein Schutz in manchen Situationen.
Absolut.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Den Spruch kennen Sie alle, über Geld spricht man nicht. Bei Birgit Schrowange ist das anders, denn Finanzen sind Ihnen ein ganz großes Thema. Warum ist das zu einer Herzensangelegenheit geworden?
Also erstmal finde ich, man sollte unbedingt über Geld sprechen. Das ist wichtig. Man sollte sich unterstützen, gegenseitig Tipps geben. Und es sollte auch ein bisschen transparenter sein. Für mich ist das eine wichtige Angelegenheit, weil Armut ist weiblich. Und deswegen ist das so meine Mission, wirklich auch gerade jungen Frauen zu sagen, also wirklich fürs Alter vorzusorgen, zu sparen, zu investieren, gut zu sparen. Also wenn ich mir überlege, auf unseren Sparkonten in Deutschland liegen 6,6 Billionen Euro. Die Deutschen sind eigentlich ein reiches Volk. Das ist ja wahnsinnig viel Geld. Aber sie investieren es falsch. Es liegt auf dem Sparkonto. Und auf dem Sparkonto kriegt man keine Zinsen. Man muss anders investieren. Man muss Aktien kaufen, Aktienfonds. Und man sollte keine Scheu davor haben, sich damit zu beschäftigen. Und das ist einfach schade.
Ja, und Sie haben es gerade gesagt, Altersarmut ist weiblich. Da gibt es erschreckende Zahlen. Frauen über 65 sind mit einem Anteil von 20% stärker armutsgefährdet als gleichaltrige Männer. Wie ist es denn bei Ihnen? Wann haben Sie sich bewusst gemacht, okay, ich muss da für mich vorsorgen?
Das war bei mir tatsächlich schon ganz früh so, bedingt durch meine Eltern. Die haben mir wirklich beigebracht, ans Alter zu denken, fürs Alter vorzusorgen. Wenn man so jung ist, dann denkt man ja im Leben nicht daran, dass man mal 60 werden könnte. Ich bin jetzt 62, das ging ja auch zack, zack, ganz schnell. Aber ich war da doch recht diszipliniert und ich hatte die ersten 35 Jahre wirklich wenig Geld. Bei mir kam der Wohlstand eigentlich erst mit RTL. Und ich habe mich es kommt gar nicht drauf an, was man verdient. Weil viele Leute sagen mir, ja, die hat ja gut reden, die verdient ja auch viel. Aber in den ersten Jahren habe ich wirklich so wenig verdient. Es kommt einfach darauf an, was man von dem Verdienten zurücklegt. Dass man sich bewusst macht, wofür gebe ich Geld aus? Natürlich gibt es viele Familien, gerade in der heutigen Zeit, die müssen jeden Pfennig umdrehen. Aber es gibt auch viele Leute, die können 25 Euro im Monat erübrigen, 50 Euro im Monat erübrigen. Und man sollte sich eine Haushalts-App runterladen und man sollte auch ein Spaßkonto sich einrichten und ganz bewusst mit dem Geld umgehen. Und die meisten Leute machen es so, die verdienen Geld, bezahlen ihre Verbindlichkeiten, konsumieren und was dann übrig bleibt, sparen sie. Ich plädiere dafür, Geld verdienen, Verbindlichkeiten bezahlen, dann sich selber bezahlen. 10% vom Einkommen weg, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn dann was übrig bleibt, das kann konsumiert werden. Und diese 10% würde ich in einen monatlichen Aktienfonds einzahlen oder in einen ETF, der weltweit anlegt. Und der hat in den letzten 30 Jahren 7-8% Rendite gemacht jedes Jahr. Und das wird auch in den nächsten 30 Jahren passieren. Und wenn man das Geld auf dem Konto liegen lässt oder auf dem Sparbuch, dann wird es immer weniger wert. Und die Bankinstitute nehmen Negativzinsen. Teilweise schon ab 10.000 Euro, habe ich jetzt gelesen. Also man muss es einfach gut investieren. Und es ist kein Hexenwerk.
Und Frau Schrowange, wenn man Ihr Buch liest, dann hat man den Eindruck, da steckt noch eine Bankberaterin in Ihnen drin. Also dieses Thema ist Ihnen wirklich ganz besonders wichtig geworden. Hatten Sie denn Beispiele vor Augen, wo Sie gesehen haben, ja, da sind Frauen in Altersarmut abgedriftet, dass Sie das persönlich so betroffen gemacht hat?
Ja, habe ich viele Beispiele. Ich bin ja nun aus einer Generation, ich bin ja schon ein bisschen ein älteres Kaliber. Und ein Kapitel in meinem Buch heißt, das macht der Heinz. Ich habe eine Bekannte, die ist so alt wie ich und die hat sich nie gekümmert und hat gedacht, ihr Mann verdient ja gut und sie ist versorgt und so weiter. Und dann starb der Heinz. Sie musste aus ihrem Haus raus. Sie ist jetzt in einer kleinen Wohnung. Sie hat kaum Geld. Es ist ganz traurig, das anzusehen. Und das ist stellvertretend ein Schicksal für ganz viele andere Frauen. Weil gerade auch so die Frauen meiner Generation, die sagen, naja, habe ich keine Ahnung von, Geld ist mir nicht so wichtig, das macht mein Mann. Und auch diese Glaubenssätze, die wir über Geld haben, Geld macht nicht glücklich und das ist doch egal und ich mache das nicht für Geld, die sollten wir alle aus dem Kopf schaffen. Und auch selbst in meinem Alter, also ich denke mal, wir werden alle 100, wenn wir gesund bleiben, kann man jetzt noch mit kleinen Summen was reißen, um dann später eine Erleichterung im Alter zu haben und seine Rente aufzubessern,
etc. Ihre Botschaft zusammengefasst, es ist nie zu spät dafür.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Sie haben ganz viel ausprobiert durch Ihre Moderationen. Apnoe-Tauchen war dabei, Parabelflug, Schlittenhunderennen. Bei welcher Geschichte hätten Sie denn gesagt, nee, das mache ich nicht?
Bungee-Jumping.
Das sollte Höhenangst?
Das sollte ich mal machen und ich habe es echt nicht gemacht, ich habe mich nicht getraut.
Weil da auch die Höhenangst da ist?
Ja, das war mit der Gruppe Tic-Tac-Toe, ich kann mich noch erinnern.
Ja, ich auch.
Und da hatte ich irgendwie Schiss, da stand ich da und habe da runtergeguckt. Ich habe wirklich alles gemacht, Apnoe-Tauchen, Hundeschlittenrennen, habe ich mir die Haxen gebrochen. Dann Parabeltraining, ein Astronautentraining in Moskau, in Star City absolviert, aber da hatte ich Angst. Ich bin mit Haifischen getaucht, mit Delfinen.
Aber
das habe ich nicht gemacht.
Es gibt ja auch Dinge, die man nicht gemacht haben muss. Also von daher ist das sicherlich dann eine gesunde Einstellung. Wie schwierig war das manchmal dann auch bei Beiträgen zu sagen, nee, das so bitte nicht?
Jetzt bei meiner Sendung Live die Lust zu leben? Oder?
Ganz egal, welche Sendung es betrifft, aber als Moderatorin hatten Sie sicherlich auch ein gewisses Mitspracherecht.
Ja, das stimmt. Und ich war manchmal nicht einverstanden mit bestimmten Beiträgen. Wir hatten damals immer so viel diese Sexbeiträge in der Sendung. Und da habe ich immer für gekämpft, dass die doch mal abgeschafft werden oder anders erzählt werden. Und ich habe gar nichts gegen Sexbeiträge, aber wenn es dann so voyeuristisch, so schmuddelig ist, da habe ich was dagegen. Und da hatte ich auch Mitspracherecht und das haben wir dann auch so umgesetzt. Auch bei Beiträgen, also auch wenn ich habe mich immer dafür eingesetzt, über Kinderarmut zu berichten. Wir haben viel gedreht mit der Arche und diese Geschichten waren mir immer persönlich sehr wichtig. Und das haben wir dann auch gemacht.
Und wie haben Sie die Entwicklung der Sendung, die Sie ja über einen langen Zeitraum gemacht haben, 25 Jahre, wie haben Sie die Entwicklung verfolgt?
Also 25 Jahre, eine irrsinnig lange Zeit, ne? Also Extra war damals ein sehr tolles Magazin, ein investigatives Magazin. Wir haben wirklich Missstände aufgedeckt. Wir hatten Reporter wie zum Beispiel Burkhard Kress, der... der sich so viel getraut hat, ist unglaublich. Ich glaube, damals gab es noch Geld und man konnte viel machen. Also wir haben zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Geschichte, wir haben so eine Zeitungsnotiz gelesen. In Amerika ist jemand zum Tode verurteilt worden, ein Abtreibungsgegner. Und dann sagte unser Chef, der Dr. Thoma, oh, fahrt's mal dahin, macht's mal, guckt's mal. Und dann bin ich mit meinem Redaktionsleiter Frank Hoffmann nach Amerika geflogen und dann haben wir so die Nachbarn befragt. Wir haben dann ein Interview bekommen in einem Hochsicherheitstrakt und haben diesen Mörder dann interviewen dürfen. Das waren so Zeiten, da ging das alles. Das würde heute nicht mehr gehen. Heute ist doch... heute ist das Privatfernsehen so ein bisschen geworden wie die öffentlich-rechtlichen Fernseher.
Da muss ich heftigst widersprechen.
Man muss für alles eine Genehmigung und wir konnten damals machen. Und ich glaube, so der Kuchen ist halt kleiner geworden. Ne? Die Werbeeinnahmen sind auch nicht mehr so wie früher und das Geld ist nicht mehr so vorhanden. Und es hat sich schon einiges verändert.
Was hat sich verändert an der Erzählstruktur? Also höre ich da auch eine Kritik raus? Sind die Geschichten eventuell flacher geworden?
Naja, ich möchte das jetzt nicht so unbedingt sagen. Also sie sind anders geworden. Sie sind anders geworden.
Sie haben sich ja auch mal zum Thema MeToo geäußert. Ich glaube, 1983 hatten Sie da ein Erlebnis in Mainz. Warum war Ihnen das ein Anliegen, das auch öffentlich zu machen?
Ich glaube, dass es immer noch vielen jungen Frauen so geht, dass sie sexuell belästigt werden. Oder jetzt ist ja die neue Form der sexuellen Belästigung übers Internet. Auf Instagram, Facebook, auf Social Media bekommt man, also ich jetzt nicht, weil ich bin auch schon älter, aber ich höre das so von jungen Frauen, dass sie da extremst belästigt werden. Und ich finde das wirklich ein Unding. Und ich glaube, dass heute auch die jungen Frauen immer noch nicht so selbstbewusst sind, um zu sagen, mit mir nicht, Leute, so geht das nicht. Aber es wird immer besser. Aber damals, ich bin in einer Männerwelt groß geworden. Also meine Chefs waren Männer. Es gab keine taffen Frauen, auch keine Journalistinnen in dem Sinne, die wir hatten. Also ich kann mich erinnern, damals als die erste Frau die Tagesthemen moderierte, da ging noch ein Aufschrei durch die Welt. Es war einfach eine ganz andere Welt.
Und wie haben Sie damals, Entschuldigung, dass ich Sie an der Stelle unterbreche, aber wie haben Sie damals reagiert? Hätte es eine Stelle gegeben, wo Sie es öffentlich hätten machen können? Weil so viele Frauen ja auch sagen, damals zu der Zeit, uns hätte niemand zugehört. Das hätte man gar nicht hören wollen.
Nee, man wollte es auch tatsächlich nicht hören. Ich bin dann zu dem Chefredakteur gegangen und der sagte dann so lapidar, ach ja, geh doch mal mit ihm essen, dann ist doch gut. Und ich war wirklich total verzweifelt und ich habe mich dann aber getraut, zum Intendanten zu gehen und der hat mir geglaubt und dann hatte das auch ein Ende. Aber es war für mich eine ganz schlimme Zeit. Ich war damals in einer Beziehung, mein Freund hat mich sehr, sehr unterstützt und wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch gekündigt. Also es war nicht schön, was ich da erlebt habe, aber ich bin nicht die Einzige. Es ist vielen Frauen so ergangen.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute.
Sie schreiben über Ihr Konsumverhalten, was sich in den vergangenen Jahren dramatisch verändert hat. Inwiefern denn?
Ja, früher war ich auch so ein Frustkäufer. Ich habe mir dann irgendwas gekauft. Das hat mir dann eine kurzfristige Befriedigung gegeben. Aber man weiß ja, nach einem Tag und so ist das Glücksgefühl wieder weg. Also ich entwickle mich immer mehr zu einem, Minimalist ist vielleicht zu viel gesagt, aber wenn man so viel hat, das belastet, das muss man pflegen, das muss man irgendwie, man zieht ja doch immer nur dieselben Sachen an. Ich habe jetzt mal gelesen, nur 20%, was man im Kleiderschrank hat, wird auch getragen. Aber natürlich kaufe ich mir auch gerne mal ein hübsches Teil. Aber ganz bewusst. Und deswegen, ich plädiere ja auch in meinem Buch, also ein großes Thema ist ja Finanzen, guckt einfach mal zu, dass ihr ein bisschen was einspart. Also euch mal einfach ein paar neue Schuhe verkneifen und stattdessen in guten Fonds einzahlen, hat man mehr davon.
Ja, und sie achten dann auch auf die kleinen Dinge, also den Coffee to go, den sie früher noch mitgenommen haben unterwegs, auf den verzichten sie heute.
Ja, das sage ich immer so jungen Frauen oder wenn mir Leute sagen, ja, du hast ja ganz anderes Geld als wir. Aber ich denke, wenn ich so sehe, ich sehe auf der Straße so viele mit dem Coffee to go oder man holt sich beim Metzger ein Brötchen oder wenn man mal ganz bewusst mal sagt, das mache ich unter der Woche, nicht nur am Wochenende und man spart diese Summe ein und zahlt vielleicht 50 Euro in einen guten Aktienfonds oder ETF, dann hat man doch was davon. Dann hat man später nach 20, 30 Jahren, man unterschätzt das, wenn man früh anfängt und einen langen Anlagezeitraum hat, was dabei rauskommt. Und dann kann man seine Rente aufbessern. Wir haben das vorhin gesagt, Armut ist weiblich. Und auch wenn man in den 50ern ist, kann man damit anfangen. Es ist nie zu spät, da etwas zu machen. Und ich mache das für meinen Sohn, seitdem er auf der Welt ist, mit 50 Euro im Monat. Meine Schwägerin macht das für ihren Sohn. Ich investiere in einen Aktienfonds, der hat in den letzten 30 Jahren 7-8% Rendite gebracht. Meine Schwägerin spart für ihren Sohn auf dem Sparbuch. Mein Sohn hat heute das Doppelte. Und wenn man das monatlich macht, dann sind auch Krisen egal. Das ist dann sogar gut, weil in dem Moment kriegt man ja viel mehr Anteile für sein Geld. Wenn jetzt irgendwo Schlussverkauf ist und wir bekommen ein Produkt um die Hälfte günstiger, freuen wir uns. Und ja, so ist das bei den Aktien auch.
Ist Ihnen anzumerken, dass Ihnen das wirklich ein großes Anliegen ist. Sie schreiben sehr offen in Ihrem Buch und sagen dann auch, ja, im Grunde früher bin ich ein oberflächlicher Mensch gewesen. Ja. Heute ist das anders. Was für Punkte in Ihrem Leben, was für Schnittstellen hat es gegeben? Da muss man sich auch intensiv mit sich selber beschäftigen, um zu dieser Wandlung zu kommen.
Ja, ich war jung, ich habe das genossen. Ich war als junge Fernsehansagerin, da wurde ich immer zur erotischsten und sexiesten Fernsehansagerin damals gewählt. Das ist mir jetzt nicht in den Kopf gestiegen, aber da war ich vielleicht so ein bisschen stolz drauf. Obwohl ich heute denke, wie bescheuert ist das eigentlich? Es zählen ja ganz andere Werte. Ich habe das Leben genossen, ich war viel auf Partys, ich war viel eingeladen. Ich hatte sehr viele Verehrer. Und ich war einfach oberflächlich. Ich habe nach anderen Dingen geguckt. Ich habe mehr so auf Äußerlichkeiten geguckt. Und je älter ich geworden bin, desto mehr gehe ich ins Innere. Mir sind Äußerlichkeiten wirklich nicht mehr so wichtig, obwohl mein Freund sehr gut aussieht, muss ich dazu sagen. Aber es ist Zufall. Aber ich liebe ihn wegen anderer Dinge, wirklich. Mir ist das nicht mehr so wichtig. Ich möchte einfach ein gutes Leben haben und das ist mir wichtig und mich mit Dingen beschäftigen und nicht mehr so ins Außen leben, sondern mehr ins Innen und das macht auch glücklicher.
Sie haben eine gesunde Einstellung zu Ihrem Körper, gerade eben auch nochmal das Make-up aufgefrischt. Sie sagen auch über sich, Sie sind eitel.
Ich bin eitel, ja, ich bin schon eitel. Ich glaube,
gerade geht's Licht aus, das hat nichts damit zu tun, hoffe ich mal.
Ja, jetzt frage ich mich auch, warum geht's Licht aus?
Sie sind
ja
auch im Dunkeln schön.
Ich glaube, wenn man nicht mehr eitel ist, dann gibt man sich auf. Also wenn ich so meine 87-jährige Mutter angucke, die ist auch noch eitel. Die geht gerne auch noch mal shoppen und achtet auf ihre Figur. Na gut, mit meiner Figur, Corona-bedingt, habe ich jetzt ein paar Pfunde drauf. Aber ich finde, man muss sich entscheiden später, Ziege oder Kuh. Ich habe mich jedenfalls für Kuh entschieden. Also ich mache Sport, ich habe Größe 38, 40, eher 40. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Also man muss nicht so mager sein. Und ich bin eine Genießerin, ich genieße mein Leben, ich trinke gerne auch mal Wein. Ich rauche sogar auch gerne mal eine Zigarette. Ich finde alles in Maßen und dann ist das Leben schön. Und es macht mir auch Spaß, auf mich zu achten, meine Haut zu pflegen und so, ja.
Und dann haben Sie lange gezögert, ob Sie Ihrem neuen Lebensgefährten, der jetzt Ihr Verlobter ist, sagen, dass Sie graue Haare haben, weil Sie lange eine Perücke getragen haben.
Ja, ich habe ja nicht lange gezögert. Ich hatte damals die Perücke für die Sendung This Time Next Year. Ich habe ja dann meine Chefs dann schließlich doch überreden können, mir die Haare rauswachsen zu lassen. Das war ein Herzenswunsch von mir und bin dann ein Jahr mit Perücke rumgelaufen, um es kurz zu machen. Und in diesem Jahr wollte ich wirklich keinen Mann kennenlernen. Ich habe immer weggeguckt. Und da läuft mir dieser Mann über den Weg und ich denke, oh Gott, ich bin doch ein Mogelpaket. Ich hatte einen Vertrag mit einer Abnehmfirma. 8 Kilo war ich leichter. Ich hatte eine Perücke auf dem Kopf. Also der hat gedacht, er kriegt eine schlanke Brünette. Und was hat er gekriegt? Eine grauhaarige. Jedenfalls nicht ganz so schlanke. Und er mag mich aber trotzdem. Ja, und das war für mich ganz schwierig am Anfang, ihm das zu sagen. Weil ich habe immer gedacht, oh Gott, hoffentlich mag der mich dann überhaupt. Und beim zweiten Date habe ich es ihm gesagt. Das war übrigens hier in Stuttgart. Wir haben uns in Stuttgart getroffen.
Weil Sie nicht nach Offenburg wollten.
Genau. So sieht's aus. Beim zweiten Date habe ich es ihm gesagt. Und ich wollte ihm ein Foto zeigen. Und er wollte das aber nicht sehen. Dann hat er wirklich zu mir gesagt, du strahlst so, das wird schon gut aussehen. Und diese Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, habe ich auch ausführlich im Buch beschrieben, weil es ist so eine schöne Geschichte. Und ich möchte damit auch Frauen Mut machen, weil viele Frauen sagen, ach, ab 50 ist man unsichtbar, da will mich doch eh keiner mehr. Nein, das ist nicht wahr. Wir müssen dafür sorgen, dass wir uns nicht unsichtbar machen. Und es gibt gute Männer, die brauchen keine 30 Jahre Jüngere am Arm, sondern die suchen auch eine Frau auf Augenhöhe, mit der sie sich messen können. Oder mein Freund ist sogar ein bisschen jünger als ich. Diese guten Männer gibt's. Augen auf, gucken und ja, signalisieren. Ich bin bereit.
Es gibt ja viele Single-Frauen. Ja, und der Trend geht ja zum jüngeren Mann. Und Sie haben gerade gesagt, diese Geschichte, wie ich ihn kennengelernt habe, dass man sagt beim Radio und beim Fernsehen, das war jetzt so gutes Teasing. Also Sie müssen diese Geschichte jetzt erzählen, weil wenn man es liest im Buch, man schmeißt sich weg.
Ja, also das, wie gesagt, ich wollte überhaupt niemanden kennenlernen. Und dann war ich auf dem Schiff mit meinem Sohn, habe eine Reise gemacht und er war mit seiner Tochter auf diesem Schiff. Und am vorletzten Tag sagte die Moderatorin der abendlichen Show, ob ich nicht mal Lust hätte, zu ihr in den Talk zu kommen. Und habe ich gedacht, ja, warum nicht? Und dann fragte sie mich, sag mal, wir sind ja ein Alter, wir waren beide 59 damals, war vor 3 Jahren. Willst du eigentlich, ich bin mit der Männerwelt durch, willst du eigentlich noch einen? Und da habe ich bei mir gedacht, natürlich will ich noch einen, ich bin noch nicht durch, was soll denn das? Und habe dann so ins Publikum gesagt, nö, also wenn hier ein netter Single-Mann ist, nur her damit. Und da gingen tatsächlich ein paar Arme hoch und dann rief sie den Frank auf die Bühne und da habe ich gedacht, boah, der ist aber dünn, der sieht aber dünn aus, nee, der passt nicht zu mir. Neben dünnen Männern sieht man ja immer so dick aus, ne? Also dicke Männer machen schlanker, also etwas dickere Männer. Also ich will jetzt auch nicht so einen dicken, aber Sie wissen, was ich meine.
Genau, und Sie waren zum Glück nicht alleine da, denn Ihr Team im Hintergrund hat dann etwas organisiert, um die Geschichte etwas abzukürzen, weil es sind die Zeit
ja,
gerade
ich war
wegrennt.
Mit meinem besten Freund da und der hat uns dann zusammengebracht. Wir sind dann noch übers Schiff gelaufen, wir haben uns gegenseitig aber nicht mehr gefunden. Er hat ihn dann durch Zufall gefunden, im selben Zug saßen wir dann. Aber das muss man einfach lesen, das ist so eine schöne Geschichte, das würde jetzt zu weit führen. Aber er hat uns dann quasi verkuppelt. Das war ja, das war irgendwie Schicksal. Und auf einmal bekam ich eine E-Mail von ihm.
Sie waren 10 Jahre Single und dann stand plötzlich, naja, so plötzlich war es nicht, Sie haben ja den Aufruf gestartet, aber dann stand ein neuer Mann vor der Tür.
Und ja, ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht immer Single. Also da gab es schon den einen oder anderen, also 2 gab es. Aber die habe ich einfach nicht mit auf einen roten Teppich genommen. Ich wollte mir dann wirklich sicher sein, dass ich den Mann erst der Öffentlichkeit vorstelle, wo ich weiß, also der ist es.
Und ich wollte trotzdem auf ein anderes Thema hinaus, weil die Männer lassen wir jetzt mal beiseite. Ja. Denn sie schreiben darüber, wie wichtig es dennoch ist, wenn dann ein neuer Mann da ist, die Frauenfreundschaft nicht zu vernachlässigen. Wo haben Sie das vielleicht mal im Umfeld gesehen?
Ach, das habe ich schon öfter gesehen, dass wenn die Frauen dann Typen haben, sich total anpassen und all das übernehmen, was ihr Freund gut findet und wirklich überhaupt keine Zeit mehr haben, ihre Freundschaften zu pflegen, sich ganz und gar in das Leben von ihrem Freund integrieren. Und das finde ich nicht gut. Ich finde, jeder sollte so ein bisschen auch sein eigenständiges Leben haben und auch seine eigenen Freunde und auch zusammen. Also es gibt ja auch Frauen, die verbieten ihren Männern Männerfreundschaften oder die haben das nicht gerne, wenn der Mann ein eigenes Hobby hat oder sich mit seinen Kumpels trifft. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also ich sage zum Beispiel zu Frank, ich ermuntere ihn auch, sich zu treffen oder mal mit einem Freund in Skiurlaub zu fahren, weil ich das auch für mich in Anspruch nehme. Mal ein paar Tage alleine mit einer Freundin auf Mallorca oder vielleicht mal eine Städtereise. Ich habe jetzt mit meiner besten Freundin Isabel Varell habe ich 3 Wochen eine Ayurveda-Kur gemacht im Januar auf Sri Lanka. Das war eine wunderschöne Zeit, haben wir viel intensiv gesprochen, das war sehr, sehr schön und der Frank gönnt mir das auch und ich gönne es ihm genauso. Und dann kommt man wieder zusammen und man hat viel zu erzählen und ich finde das absolut wichtig. Und wenn ich mir überlege, die Isabel kenne ich jetzt seit 40 Jahren ungefähr, seit 38 Jahren. Sie war damals ganz junge Sängerin, wurde entdeckt bei Wetten, dass von Frank Elstner. Ich war ganz junge Fernsehansagerin. Es war irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Und sie hat auch die Männer kommen und gehen sehen. Da hat sie einiges mit mir mitgemacht. Ich auch mit ihr. In dieser Zeit 3 Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Also ich wäre jetzt, wenn ich jeden Mann geheiratet hätte, schon 3-mal geschieden. Gott sei Dank nicht. Und ja, und sie war immer da. Und das ist doch schön. Also das ist doch oft so, dass diese Freundschaften bleiben und Männer kommen und gehen.
Und das sind dann ganz wertvolle Frauenfreundschaften. Meistens muss man da gar nicht sagen, sondern man versteht einander blind. Ja. Und bei Ihnen gibt es auch viele Situationen, die Sie beschrieben haben, wo Sie sagen, ja, und dann werde ich gerade mit meinen Mädels nochmal zum kleinen Mädchen und wir machen verrückte Geschichten. Ich denke gerade an eine Situation, weil Sie Isabel Varell erwähnt haben. Sie haben sie dann auch schon mal genötigt zu singen und zwar in einer ganz besonderen Situation. Wissen Sie, auf welche ich da anspiele?
Ich habe sie schon so oft genötigt zu singen und das Witzige ist, sie macht es auch. Einmal in Paris, in der Bahn in Paris, da hat sie dann gesungen. Dann in New York, da hat sie gesungen. Und da haben wir noch einen Hut aufgestellt. Mal gucken, ob einer Geld reinschmeißt.
Wie viel kam
rein? Und dann waren wir zusammen mit einer anderen Freundin noch, haben wir einen Ausflug gemacht nach Istanbul, ein langes Wochenende. Und die Isabel wollte unbedingt in ein Original-Hammam gehen. Und ich wollte eigentlich in so ein Luxus-Wellness-Teil gehen. Und sie hat sich dann durchgesetzt. Dann waren wir in diesem Hammam. Um Gottes Willen, diese Hammam-Frauen. Wirklich, meine hatte nur noch einen Zahn. Die Brüste hingen runter. Und die haben uns da Gewalt gemacht, getan. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hab gedacht, ich sterbe hier. Die haben uns die Haut fast runtergeschrubbt. Und es war wirklich so skurril. Dann standen wir alle nackig da. Ich wollte eigentlich so ein Hammamtuch umhaben, aber die rissen uns das weg. Und zum Schluss, ich mach's kurz, saß die Isabel auf dem heißen Stein in der Mitte und dann hat sie gesungen. Was hat sie gesungen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Sie hat jedenfalls
es
ganz wunderbar
egal,
gesungen.
Aber im Hammam gab sie es zum ersten Mal wahrscheinlich ein großartiges Konzert.
Ein großartiges Konzert und wir haben ja alle gelauscht und da waren auch viele Türkinnen und es wurde dann applaudiert und es war so ein wunderbares Wochenende. Sowas kann man, glaube ich, auch nur mit Freundinnen erleben.
Also eine tolle Geschichte. Herzlichen Dank dafür. Birgit Schrowange zu Gast in SWR 1. Leute, Ihnen alles Gute.
Danke sehr.
Eins gehört. SWR